Ja, einen schönen guten Morgen wünsche ich euch und auch den Zuhörern am Telefon. Mit dieser Predigt heute wäre ich eigentlich an dem Sonntag dran gewesen, als wir das erste Mal im Telefongottesdienst gefeiert haben. Darum geht es mit dieser Predigt nicht in unsere Josua-Reihe weiter, sondern ich mache in der Predigtreihe weiter, die der Philipp schon vor über einem Jahr mal angefangen hat, der Joe dann letztes Jahr fortgeführt hat, und ich mache jetzt weiter in Jona 3. Genau, das ganze Kapitel wollen wir uns heute anschauen. Ihr könnt gerne mit aufschlagen. Jona Kapitel 3. Ich lese den Text. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona. Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive nach dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine sehr große Stadt vor Gott, 3 Tagereisen groß. Und Jona fing an, 1 Tagereise weit in die Stadt hineinzugehen. Und er rief und sprach: Noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Und die Leute von Ninive glaubten Gott, und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Und das Wort gelangte bis zum König von Ninive, und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und sagen Ninive, auf Befehl des Königs und seiner Großen: Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen, sie sollen weder weiden noch Wasser trinken, sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg, von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden, es sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, so dass wir nicht untergehen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen, und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Wenn wir die Begebenheiten aus den ersten beiden Kapiteln im Kopf haben, dann scheint es so, als hätte da jemand die Reset-Taste gedrückt. Alles wieder auf Anfang. Aber die ersten 2 Kapiteln werden uns noch nicht ganz im Kopf sein, euch zumindest nicht, die ihr euch vermutlich nicht so mit dem Text befasst habt. Drum nochmal die ersten 2 Kapiteln in Kurzform zusammengefasst. Ich lese nochmal den ersten Vers aus dem ersten Kapitel. Da beginnt der Text: Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn Amittai. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie. Zu der Zeit befindet sich Jona in einem Ort zwischen Samaria und Damaskus. Die Reise nach Ninive, die Gott ihm aufgetragen hat, wäre ca. 800 Kilometer in Richtung Nordosten gewesen. Das liegt im heutigen Irak. Aber Jona ist ungehorsam. Er läuft erstmal 80 Kilometer in den Süden und fährt mit dem Schiff in Richtung Tarsis, was im heutigen Südspanien liegt. Das wären also 3400 Kilometer Schiffsfahrt. Gott schickt dann aber einen starken Sturm auf das Meer, sodass alle Männer auf dem Schiff große Angst haben und ihre Götter anbeten. Und schließlich werfen sie das los, um herauszufinden, wer denn für diesen großen Sturm verantwortlich ist. Das Los fällt auf Jona, und deswegen werfen sie Jona über Bord. Der Sturm legt sich und Gott schickt einen großen Fisch, der Jona verschluckt und ihn aus dem Meer rettet. Im Bauch des Fisches betet Jona dann zu Gott. Er erkennt die Größe Gottes und gelobt auch Gott. Und daraufhin spuckt der Fisch Jona wieder an Land aus. Und damit befinden wir uns jetzt eben in dem Kapitel 3, das ich gerade eben schon vorgelesen habe. Und jetzt drückt Gott die eben schon erwähnte Reset-Taste. Er stellt alles wieder auf Null zurück. Alles wieder auf Anfang. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona. Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Die gleichen Wortlaute wie schon im ersten Kapitel, im ersten Vers. Wieso geht jetzt alles wieder von vorne los? Warum sucht sich Gott nicht einfach jemanden, der seinen Auftrag gehorsam ausführt? Jemand, der nicht wegläuft, jemand, der nicht jammert und ungehorsam ist. Ich denke, das Buch Jona zeigt uns einen Auszug aus Jona in der Schule Gottes. Und Jona wollte hier gerade Unterricht schwänzen. Er ist davongelaufen und er wollte eine Lektion Gottes ausfallen lassen. Aber das funktioniert in der Schule Gottes nicht. Weil Gott will seinen Lehrplan mit uns konsequent durchziehen. Manchmal dauert das eben etwas länger und braucht einen zweiten Anlauf. Wenn wir vor eine neue Herausforderung gestellt werden, dann kann ich zwar oft die Umstände oder das Umfeld ändern und so versuchen, dem Problem aus dem Weg zu gehen. Das funktioniert bei unseren normalen Problemen vielleicht recht gut. Vielleicht haben wir Probleme in der Schule und kommen mit einem Lehrer nicht klar oder ein Fach liegt uns nicht so gut. Dann kann ich immer noch vielleicht den Zweig wechseln, damit ich diesem Fach aus dem Weg gehe. Es geht aber auch nicht immer. Wenn ich mit einem Lehrer nicht zurechtkomme, bleibt mir vielleicht immer noch der Schulwechsel und den Lehrer sehe ich dann vermutlich nie wieder. Habe ich Probleme in der Arbeit mit meinem Chef oder mit Kollegen? Auch da könnte ich probieren, die Schicht zu wechseln, die Abteilung zu wechseln oder zur Not eine ganz neue Arbeitsstelle zu wechseln. Ich kann dem Problem durchaus aus dem Weg gehen und davonlaufen und es wird mir nicht hinterherlaufen. Aber wenn Gott mit uns eine Lektion beginnt, wenn er uns etwas Neues beibringen will, dann kann ich das noch so oft ignorieren, ich kann noch so oft davonlaufen. Das bringt alles nichts, weil Gott ist ein sehr hartnäckiger, aber auch ein sehr geduldiger Gott und ein sehr geduldiger Lehrer. Er bleibt dran, bis wir es endlich gecheckt haben. Und deswegen läuft er hier auch Jona hinterher. Gott war nicht auf Jona angewiesen, um die Niniviten zu bekehren. Er braucht ihn eigentlich nicht. Er hätte genug andere Leute finden können, die nach Ninive gehen. Er hätte auch ganz andere Wege gehabt, um Ninive die Größe Gottes zu zeigen und sie zur Umkehr zu bewegen. Aber das wollte Gott nicht. Er wollte, dass Jona hier etwas lernt. Und deswegen wollte er ihn jetzt hier gebrauchen. Die ganze Lektion Gottes für Jona, die können wir uns heute nicht im Detail anschauen oder nicht im Ganzen, weil die erst in Kapitel 4 ganz endet. Wir wollen uns aber trotzdem anschauen, was wir aus diesem dritten Kapitel lernen können und auch den Teil, den Jona lernen sollte. Ich habe dazu einfach mal ein paar Phasen oder ein paar Stufen der Schule Gottes rausgesucht, die ich mir so denke, wie sie stattfinden können. Das ist keine Reihenfolge, an die sich Gott natürlich halten muss und nicht jede Lektion schaut bei ihm genauso aus. Aber um uns da in die Schule Gottes ein bisschen reinzufinden, zeige ich euch mal diese vier Stufen, die ich mir aufgeschrieben habe. Zunächst einmal brauchen wir Bereitschaft, auf Gottes Stimme hören zu wollen. Ich muss bereit sein, dass Gott zu mir reden kann und Gott nicht blockieren, dass ich sage, ja, mit Gott leben schon, aber pfusch mir nicht zu viel rein. Ich lebe mein Leben und ich koche mir meine Suppe. Nein, ich muss bereit sein, dass Gott zu mir reden kann. Diese Einstellung ist wichtig und diese Bereitschaft ist wichtig. Wer sich nichts sagen lässt, der kann nichts lernen. Das ist in jedem Bereich so, auch in der Schule Gottes. Wenn ich dann noch rechtzeitig erkenne, dass ein Problem vorhanden ist, das Gott mit mir bewältigen will, dann bin ich schon mal auf der richtigen Spur. Dazu muss ich allerdings meine eigenen Fehler und Schwächen eingestehen. Und dann kann ich offen sein für das Reden Gottes. Der nächste Schritt wäre dann, dass ich die Anweisungen, die Gott mir gibt, auch gehorsam ausführe und das tue, was Gott mir aufträgt. Und dann werde ich im nächsten Schritt von Gott verändert und geprägt und kann auch neu mit ihm wandeln. Wie gesagt, diese Reihenfolge muss Gott nicht einhalten, diese Punkte muss Gott nicht einhalten, aber es ist uns vielleicht eine Hilfe, um zu sehen, wie Gott an uns arbeitet. Aber was ist jetzt konkret notwendig, damit wir in Gottes Unterricht auch wirklich etwas lernen können? Wie vorhin schon erwähnt, müssen wir unseren Hochmut aufgeben und eingestehen, dass es für jeden von uns noch sehr viel zu lernen gibt. Außerdem müssen wir anerkennen, dass Gott auch schmerzliche Erfahrungen zulässt und dass wir manchmal sehr demütigende Lektionen brauchen. Im Psalm 119, Vers 71 steht: Es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Anweisungen lerne. Genau diese Anerkenntnis der Tatsache, dass Gott all das zu unserer Erziehung zugelassen hat, ist ein Schlüssel dafür, dass wir in solchen Situationen geistlich reifen. Dazu hat auch Paulus in Römer 8, Vers 28 passend geschrieben: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das gilt für alle Beziehungen unseres Lebens, also im persönlichen Bereich der Ehe und Familie, in der Arbeit und besonders auch in der geistlichen Gemeinschaft, also in der Gemeinde. In diesen Bereichen werden wir ganz besonders erzogen und geprägt, können uns aber auch besonders bewähren. Wenn wir in diesen Bereichen aber Lektionen überspringen und Gott aus der Schule laufen, dann erleiden wir geistlichen Schaden und unsere Reifung wird blockiert. Wenn wir aber die Lektion lernen, die Gott hier für uns bereitet hat, dann kann er uns weiterführen, zubereiten und auch immer mehr gebrauchen. Wo steht jetzt Jona in der Schule Gottes? Wie weit ist er schon bei seiner Lektion? In Jona 1, Vers 10 sagt Jona: Ich fürchte Jahwe, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Jonas Taten waren aber nicht wirklich dementsprechend. Jonas Ehrfurcht vor Gott kann nicht wirklich groß gewesen sein, wenn er vor Gott übers Meer ans Ende der Welt fliehen will. Der Schöpfer kennt natürlich alle Enden der Erde. Aber Ehrfurcht vor Gott bedeutet, Gott ernst zu nehmen und ihn als Gott auch wirklich anzuerkennen. Diese Lektion, dass Jona Gott ernst nimmt und auch seine Größe als Schöpfer anerkennt, die hat er bereits in Kapitel 2 gelernt, als er noch im Fisch war. Dort hat er Gottes Macht und Souveränität erkannt. Er kann vor Gott nicht davonlaufen, wie er es eigentlich vorhatte. Aber Gottes Unterrichtsstunde geht dann in unserem Text heute gleich in Vers 1 weiter. Und das Wort des Herrn erging ein zweites Mal an Jona. Hinter diesen Worten steckt ein Gott, der dranbleibt und nicht so schnell aufgibt, auch wenn es sehr schwierige und sehr anstrengende Schüler gibt. Diese Realität beschreibt auch Paulus in Philipper 1, Vers 6. Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden, bis an den Tag Jesu Christi. Jona ist jetzt zumindest schon mal an dem Punkt, dass er Gott gehorsam sein will. Auch wenn seine Einstellung vielleicht noch nicht so ganz passt. Auch wenn er noch nicht wirklich weiß, wozu das alles gut ist. Auch wenn er noch nicht weiß, was er aus dem Ganzen lernen soll. Wie gesagt, das Ende dieser Lektion finden wir dann erst in Kapitel 4. Wir können uns aber anschauen, was wir noch in Kapitel 3 rausfinden. Dazu schauen wir uns mal die Reaktion der Niniviten an. Im weiteren Verlauf der Geschichte lesen wir dann, dass Jona sich aufmacht und nach Ninive geht. Er zieht in diese große Stadt ein Stück rein und ruft dann: Noch 40 Tage, dann wird Ninive zerstört. Jona ruft hier gar nicht zur Umkehr auf. Er ermahnt die Niniviten nicht, Buße zu tun, denn sonst wird Gott die Stadt zerstören. Er droht die Zerstörung Ninives nicht nur an. Er sagt nicht, wenn ihr in 40 Tagen nicht umkehrt, dann wird Gott Ninive zerstören. Nein, Jona verkündigt dem Volk hier eigentlich lediglich eine beschlossene Tatsache. Noch 40 Tage, dann wird Ninive zerstört. Warum? Das lesen wir schon in Jona 1, Vers 2, weil die Bosheit der Niniviten vor Gott gekommen ist. Ninive war damals das Zentrum der Verehrung der Götzen von Assur und Ishtar. Diese Stadt war also voll von Sünde, voll von Götzen, voll von Bosheit. Wer weiß, wie lange sich Gott das schon angeschaut hat. Aber jetzt reicht es eben Gott. Er will Ninive zerstören. Aber jetzt kommt das Undenkbare eigentlich. Die Reaktion der Niniviten in Vers 5. Die Leute von Ninive glaubten Gott. Menschen, die mit Gott nichts am Hut hatten. Menschen, denen Gott egal war, die ihn noch nicht mal kannten. Menschen, die andere Götter verehrten. Diese Menschen hören ein paar Worte von einem scheinbar fremden Menschen und sie glauben Gott. Ist das zu fassen? Wie geht denn das? So unbekannt war Jona wohl gar nicht mehr. Anscheinend hat sich seine Überlebensgeschichte im Fisch sehr schnell verbreitet unter den Leuten. Und anscheinend wurde er auch sehr schnell erkannt, denn Jonas Haut war wohl durch die Magensäure vom Fisch sehr stark angegriffen und so ausgeprägt, dass jeder erkannt hat, dass Jona tatsächlich im Fisch war und überlebt hat. Aber trotzdem ist die Reaktion der Niniviten sehr beeindruckend, wie ich finde. Eine riesige Bußaktion findet hier statt. Hier wird nicht lange überlegt. Hier wird nicht lange überlegt. Wie in Vers 5, wie ich vorhin schon gelesen habe, die Leute von Ninive glaubten Gott. Dieser Satz hat mich sofort an Abraham erinnert. In 1. Mose 15, als Gott Abraham eine unzählbare Nachkommenschaft verheißt, obwohl er damals noch keinen Sohn hatte und seine Frau unfruchtbar war. Aber Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Bei Abraham, der uns generell als gottesfürchtiger Mann ein großes Vorbild in Gottes Wort ist, staunen wir schon nicht schlecht über diesen Glauben. Aber umso erstaunlicher finde ich, dass die gottlosen Niniviten jetzt genauso handeln. Und das auch noch in einem gewaltigen Tempo. 40 Tage sind nicht lange für so eine umfangreiche Bußaktion einer großen Stadt. Ein Fasten wird ausgerufen, vom Größten bis zum Kleinsten, heißt es in Vers 5. Und sie legten Sacktuch an. Öffentliche Buße von jedem, sichtbar für jeden. Jeder wird praktisch mitgerissen. Und nicht nur das, als auch der König davon erfährt, unterbindet er jetzt nicht diese riesige Bußbewegung. Nein, er legt seinen Mantel ab und legt selber Sacktuch an und setzt sich in die Asche, um mitzufasten. Und dann ruft er offiziell für alle aus, Menschen und Tiere sollen alle fasten, sie sollen nichts essen und nichts trinken. Und jeder soll mit ganzer Kraft zu Gott rufen und umkehren von seinen bösen Wegen. Was für eine Ansage von diesem König, nicht kaum vorstellbar. Weder damals noch heutzutage kann man sich so eine Aufforderung von der Regierung vorstellen. Was dabei aber wirklich erstaunlich ist, ist die unglaublich schwache Hoffnung, an der sie mit so großem Glauben festhalten. Wir lesen, wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden, es sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, sodass wir nicht untergehen. Wer weiß, vielleicht. Leute, mal im Ernst, wie viele von uns wären heute wirklich hier, wenn wir so eine schwache Hoffnung hätten? Wenn Jesus nur vielleicht für uns beim Vater fürsprechen würde, wenn Gott uns nur vielleicht gnädig ist, wenn wir gar nicht wissen, ob es bei Gott überhaupt die Option der Gnade gibt. Stellt euch mal vor, wir hätten solche Zuversichten. Und es könnte geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird vielleicht errettet werden. Nein, in Apostelgeschichte 2, Vers 21 steht, und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Oder denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, möglicherweise nicht verloren gehen, sondern vielleicht das ewige Leben haben. Nein, in Johannes 3, Vers 16 steht, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so steht Gott vielleicht zu seinem Wort, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Bei Gott gibt es kein Vielleicht. In 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. In Gottes Wort haben wir wirklich felsenfeste Zusagen und Versprechen Gottes, auf die wir uns stützen können, bei denen wir uns sicher sein können, dass sie gelten. Und das ist eine sichere Hoffnung. Die Nineviten sind uns mit ihrem Glauben hier wirklich ein Vorbild. Sie hatten eine winzige Hoffnung, aber einen sehr großen Glauben. Wir dagegen haben eine feste Zuversicht, eine sichere Hoffnung. Ist unser Glaube mindestens genauso groß wie der von den Nineviten? Schauen wir uns das Ende von Kapitel 3 an. Wie reagiert jetzt Gott auf die Reaktion der Nineviten? Gilt Gottes Wort, dass der Prophet nach endlosem Hin und Her endlich losgeworden ist? Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört? Wir lesen in Vers 10, und Gott sah ihre Werke, dass sie von ihrem bösen Weg umgekehrt waren. Und Gott ließ sich des Übels gereuen, wovon er geredet hatte, dass er es ihnen tun wolle, und er tat es nicht. Gott kennt die Menschen in Ninive und ihre Sünde und ihre Gottlosigkeit. Deswegen hat er sich auch dazu entschlossen, Ninive zu zerstören, weil es ihm reicht. Aber trotzdem lässt Gott sich hier anrühren von ihrem Willen zur Umkehr. Gott sieht, was die Menschen in Ninive tun. Er kennt ihre ernsthafte Umkehr und Buße. Und Gott lässt sich anrühren und ihn reut das Urteil, das er angedroht hatte. Wie ich gelesen habe, und er tat es nicht. Ninive kommt davon, weil Gott kein Rachegott ist und kein Gewaltherrscher, dem es ums Prinzip geht. Gott bleibt sich selbst als Schöpfer treu und verfällt nicht in Zerstörungswut. Er hat das Leben sehr gut geschaffen und er will es erhalten. Gott geht es um alle seine Geschöpfe. Das Buch Jona zeigt damit deutlich, Gott will die Rettung von allen. Gott liebt alle seine Geschöpfe, auch die heidnischen Völker um Israel herum, alle, egal wie gottlos die Menschen auch sind. In Römer 5, Vers 8 steht, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Der Vers zeigt, dass Gott uns zu jeder Zeit geliebt hat, unabhängig davon, ob wir den Tod und die Auferstehung seines Sohnes einmal annehmen werden oder nicht. Genauso hat Gott auch die Nineviten zu jeder Zeit geliebt, auch als sie noch komplett gottlos in Sünde gelebt haben. Auch als Gottes Beschluss feststand, dass er Ninive vernichten will, hat er die Menschen trotzdem zu jeder Zeit geliebt, egal wie die Reaktion auf Worte Jonas auch sein werden. Deswegen ist es eigentlich auch nur verständlich, dass es Gott hier reut und er sich gegen die Vernichtung Ninives entscheidet und die Menschen verschont, weil er sie eben liebt. Das ist beeindruckend, wie ich finde, denn es zeigt zum einen, wie unvorstellbar groß Gottes Liebe ist und außerdem, dass man mit Gott reden kann und es ihm nicht, wie ich vorhin schon erwähnt habe, nur ums Prinzip geht. Wenn man an Gott, den Schöpfer, glaubt, dann ist diese Botschaft des dritten Kapitels auch nur konsequent und nicht so, wie das bei Jona eher ankommt, ungerecht. Im ersten Vers von Kapitel 4 heißt es dann, das aber missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Aber der Schöpfer will alle seine Geschöpfe zur Umkehr bewegen. Brutale Gewalt soll nicht mehr regieren, sondern Gottes Schöpfung soll wieder das sein, was es einmal war, nämlich sehr gut. Einen letzten Punkt möchte ich aus diesem Kapitel noch mit rausnehmen, den ich auch sehr spannend finde. Und zwar, dass Gott die schlechteste Predigt benutzen kann. Jona hatte nicht wirklich das Anliegen, Ninive zu evangelisieren. Er war lediglich gehorsam und führte Gottes Auftrag so knapp wie nur möglich aus. Es macht eher den Anschein, als würde Jona eh nicht wollen, dass sich jemand bekehrt, sondern dass nach Ablauf der 40 Tagen Gott auch wirklich pünktlich die Stadt zerstört. Wir lesen im Text, dass er nur folgende Worte rief: Noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. An Jona wird, finde ich, sehr deutlich, dass es nicht an seinen Predigtkünsten oder an seiner geschickten Wortwahl, betont mit der nötigen Dramatik, lag, sondern allein an Gottes Wille und an seinem Wirken. In 1. Korinther 3, Vers 6 schreibt Paulus: Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Wir sehen, dass es nie auf die Fähigkeit drauf ankommt von einem Einzelnen, sondern immer auf den Segen, den Gott dazu gibt. Egal bei welchem Dienst, egal bei welcher Aufgabe. Das Beispiel von Jona soll keine Ausrede für die Faulen sein, keine Ausrede für schlechte Vorbereitungen von Aufgaben oder immer nur das Nötigste zu tun. Das Beispiel hier von Jona soll eher eine Ermutigung für uns alle sein, dass der Herr im Dienst für ihn nicht nur das Elitepersonal einstellt. Er beauftragt nicht nur Profis für seine Aufgaben. Dann würde zum einen ich ganz sicherlich nicht heute hier vorne stehen. Und ich glaube, wenn wir uns die Dienste in der Gemeinde anschauen würden, hätten wir sehr viele Dienste unbesetzt. Weil wir keine geeigneten Leute dafür finden würden. Aber nein, bei Gott ist ganz das Gegenteil der Fall. Und deswegen möchte ich mit diesem unglaublich ermutigenden Vers schließen, den Paulus im 2. Korinther 12, Vers 9 aufgeschrieben hat. Da schreibt Paulus, dass Jesus sagt: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Amen.